Er kaufte Land in Vrindavan auf, welches er durchreisenden Sadhus zur Verstellte, die konnten dort leben. Dann organisierte er eine große Prasadam-Verteilung, das heißt, dass Nahrungsmittel verteilt wurden an alle, die am spirituellen Lebenswandel nachgingen und deswegen keine Zeit hatten, sich um weltliche Dinge zu kümmern, oder auch die zweite Gruppe waren einfach Bettler, die durch ihr Karma benachteiligt waren. Und das dritte, was er tat, war, einen großen Tempel zu bauen, den ihr noch heute besuchen könnt, den Lala Babu Tempel. Ein sehr schöner Tempel, der im mittelalterlichen Stil gebaut wurde. Nun, schon damals, als er so anfing in seinem spirituellen Leben, ist er eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit, offenbarte sich Krishna ihm in besonderer Art und Weise. Und zwar stellte Lala Babu eine Bildgestalt von Krishna Chandram auf und dachte sich eines Tages, es war Winter, obwohl Krishna tatsächlich in dieser Bildgestalt gegenwärtig ist. Es ist so kalt, ich muss wissen, ob er hier ist und ob es warm genug für ihn ist. Und so sagte er zu seinem Priester, er solle ein bisschen Butter auf den Kopf von Krishna Chandrama legen, dieser Bildgestalt, die rein äußerlich gesehen aus Marmor besteht. Und wenn Krishna dort gegenwärtig wäre, dann leben würde, dann würde die Butter schon schmelzen, aufgrund der körpereigenen Temperatur. Und so sei er sich sicher, dass alles in Ordnung sei. Und tatsächlich, zur großen Freude von Lala Babu und dem erstaunten Priester, ran die Butter die Wangen herunter. Ein anderes Wunder, was ich dort betrug, war, dass Lala Babu dann auch wissen wollte, ob Krishna atmen würde. Und ein Kotten, also den Priester, ein Stück Baumwolle vor die Nase der Bildgestalt halten ließ. Die Bildgestalt ist so wie hier. Seht ihr das? Lord Chaitanya miteinander? Ja. Und als die Baumwolle davor waren, fingen die Fasern an, sich zu bewegen mit dem Ein- und Ausatmen eines Atems. Krishna ist überall gegenwärtig. Er dringt in jedes Atom ein, er dringt auch in die gewaltigen Planeten ein und hält sie in der Schwebe, sodass sie schwerelos im All herumschwimmen. Er ist im Herzen eines jeden gegenwärtig und gibt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Und er ist besonders dort gegenwärtig, wo die Gottgeweihten ihn mit Hingabe verehren. Und dieser Bhakti, der Bhakti Shakti, diese Bhakti-Energie mit Krishna angezogen. Und er hat dann einen Austausch mit seinem Devoten. Yes, yeah, tamang papatyante heißt es. In dem Maße, wie man sich Krishna hingibt, in dem Maße offenbart er sich. So, Lala Babu hatte also die besondere Gunst Krishnas erfahren, der sich zeigte, wie er in der Bildgestalt gegenwärtig war und schnaufte oder wieder atmete. So, eines Tages dann hatte Lala Babu, der also sehr entsagt lebte, nur von Almosen, ein Traum. Er sah in diesem Traum deutlich Krishna, der sagte, ich möchte, dass du einen zweiten Tempel errichtest. Lala Babu. Womit soll ich diesen zweiten Tempel bauen? Ich habe überhaupt gar kein Geld mehr. Nein, hörte er deutlich, ich meine nicht einen solchen Tempel aus Baustein. Ich meine einen Tempel in deinem Herzen. Oh, Lala Babu, das möchte ich auch. Nun, danach verschwand diese Vision und er überlegte sich, was jetzt zu tun sei. Er ging deswegen zu einer großen Seele, einem Krishnadas, der am Govardhan-Hügel lebte, und bat Krishnadas um Einweihung ins spirituelle Leben und um eine direkte Führung. Aber Krishnadas lehnte höflich ab und sagte: Wenn du so weit bist, ein Schüler werden zu können, dann werde ich auf dich zutreten. Vorher jedoch komm nicht zu mir. Oh, sagte Lala Babu. Kannst du mir denn wenigstens einen Rat geben, was ich tun kann, damit ich Krishna im Herzen empfangen kann? Du musst einfach, so war die Antwort, dich absorbieren in Chanten der heiligen Namen. Du musst aufhören zu denken, dass du ein großer Besitzer bist, der seinen Besitz entsagt hat, denn im Grunde genommen kommst du ohne etwas zu haben in diese Welt und bist gezwungen, sie mit leeren Händen zu verlassen. Warum denn im falschen Ego sich für einen Weltbesitzer oder einen Weltentsagenden halten? Das war natürlich eine sehr scharfe Unterweisung. Und die zweite Unterweisung war, und ich glaube, die ist sehr wichtig, auch für einen, der im westlichen Leben, spirituelles Leben sucht, zu praktizieren. Du musst aufhören, die Menschen als Freunde oder Feinde einzuteilen. Und das saß sehr. Lala Babu hatte der Welt schon entsagt, aber noch nicht seinem falschen Ego, ein bedeutender und berühmter Mann zu sein. Er lebte halt jetzt als berühmter Weltentsager. Er hatte besonders einen Feind aus der Vergangenheit, über den er ständig nachdachte. Der hieß Sethji. Seth war ebenfalls ein reicher Mann gewesen, der in Indien lebte und der den Ranganath-Tempel errichtet hat. Wenn ihr nach Vrindavan geht, da ist dieser Ranganath-Tempel, der der größte aller Tempel in Vrindavan ist. Das ist eine Nachbildung des ursprünglichen Ranganath-Tempels in Kaveri auf einer Insel, die ich ein Fluss in Indien. So, er hatte mit dem Sethji viel Streit gehabt wegen Landbesitz und den Sethji dann. Nun, als er hörte, er solle keine Feinde mehr haben, ging er eines Tages zum Ranganath-Tempel. Es war sehr leicht, den sehr interessant aussehenden und schön gewachsenen Lala Babu in der Menge zu sehen, und so nahm ein Wächter, der vor dem Tempel stand, Lala Babu gleich rein und brachte ihn zu Seth. Und als Seth, dieser reiche Mensch, ihn sah, war geschockt. Seht mal, ihr müsst eins wissen, ein reicher Mensch heutzutage wird vielleicht einen Tanzsalon machen oder eine Diskothek eröffnen oder ein großes Schlammcatch-Institut oder Casino. In Indien ist es anders. Man errichtet dort einfach Tempel, wenn man viel Geld hat, wo man den Menschen eine Möglichkeit gibt, mit spiritueller Kultur in Kontakt zu kommen. So, Sethji war so ein Mensch, der das tat, und als er jetzt also seinen Gegner vor sich sah, den Lala Babu, war gerührt, weil Lala Babu da stand wie ein Bettler. Was willst du, sagte Sethji. Ich möchte dich um Almosen bitten, sagte Lala Babu, und ich möchte dich um Verzeihung bitten dafür, dass ich bis vor kurzem einen tiefen Groll gegen dich hatte, der aus Eifersucht und Neid begründet war. Dafür, du bist doch schon so entsagt. Wieso? Warst du das? Ich hatte dich schon lange verziehen. Das war übrigens auch dein Land. Ich hatte das falsch usurpieren wollen. Ja, ich sage das, sagte Lala Babu, weil ich kann keinen Stein auf den anderen legen. Teji sagte, was ist los mit dir, keinen Stein auf den anderen legen? Ich kann den Tempel im Herzen nicht bauen. Solange ich noch Feinde sehe in dieser Welt. So, daraufhin hat Seiji ihm einen Riesenteller gegeben mit einem Haufen Gold drauf und sagte, hier, ich gebe dir nicht Bhiksha, also Almosen, die man einem Bettler gibt, sondern den Teller, den man einem Kaiser gibt. Denn du bist mein Herr in jeder Hinsicht. So konnte also Seiji Lala Babu sich überwinden, schließlich durch die Unterweisung, die er erhalten hatte, selbst seinen ehemaligen politischen Feinden in gleicher Gesinnung gegenüberzutreten. Eines der verheerendsten Verunreinigungen, die wir im bedingten Illusionsleben haben, ist, dass wir Menschen für unsere Feinde halten und ihnen voller Missgunst gegenübertreten, wenn wir denken, dass sie uns bevorteilen oder uns in irgendeiner Weise vielleicht übertreffen. Es ist nur einer sehr unerleuchteten und spirituell völlig abgestumpften Mentalität zuzuschreiben, wenn man die Welt in Freunde und Feinde einteilt und aufgrund dessen diese Einteilung entweder Kleinkriege oder Großkriege führt. Ein Mensch, der noch immer Freunde und Feinde sieht und nicht alle Lebewesen als Teile Krishnas, ist nicht letztendlich geeignet, Krishna im Herzen zu begrüßen, weil er von falschen Vorstellungen, nämlich von der körperlichen Auffassung des Lebens, noch immer überschattet wird. So, als er Ranganath verließ, den Tempel von Ranganath, eilte ihm Siddha Krishna Das entgegen und sagte, nun bist du qualifiziert, eingeweiht zu werden. Ich bin zu dir gekommen. Ich hatte das gewusst. Ein spiritueller Meister, wenn er echt ist, ist nicht eine selbsternannte charismatische Figur, sondern jemand, der direkt mit Krishna in Kontakt steht und geführt wurde. So kam also Krishna da zu ihm und sagte, jetzt kannst du die Einweihung bekommen. Nun, dieser Lala Babu wurde sehr fortgeschritten. Ich möchte euch eine kleine letzte Episode erzählen. Er zog sich irgendwann einmal zurück, als er älter wurde, und chantete den ganzen Tag über den Hare Krishna Mahamantra. Viele wissen nicht genau, was der Hare Krishna Mahamantra ist. Manche haben ihn gehört bei Boy George und denken, ein Lied. Manche stolpern das erste Mal oder dritte Mal in den Tempel hinein und denken, ja, ist ganz schön. Die insistieren ganz schön auf den Hare Krishna Mahamantra. Schließlich singen sie ihn eine gute halbe Stunde. Ich habe es genau gesehen mit meiner Uhr. Viele wissen nicht genau, was sie da... Sie haben schon gefühlt, es ist ein Mantra, spirituelle Klangschwingung. Was ist der Hare Krishna Mantra? Der Hare Krishna Mantra ist niemand anderes als Gott selber in Form von Klangschwingung. Im weltlichen Leben ist der Name einer Sache von der Sache grundverschieden. Wenn wir also durstig wären und T sagen würden, würden wir nicht durstig. Ja, den Durst nicht stillen. Wir müssen erst die Substanz nehmen und hinter die Zähne gießen, auf das da der Durst gestillt wird. Denn das Wort Tee ist von der Substanz grundverschieden. Krishna jedoch ist von Krishna nicht verschieden. Also der Klang, diese spirituelle Klangschwingung ist von ihm nicht verschieden. Und jemand, dessen Sinne ein bisschen nur gereinigt sind, der also nicht mit ganzen bedeckten, abgestumpften materiellen Sinn nur materielle Objekte wahrnehmen kann, kann tatsächlich sehen, wie Krishna, wenn er diesen heiligen Namen chantet, auf seiner Zunge und im Herzen erscheint. Das kann der sehen. Und der verfällt dann auf eine sehr hohe Stufe des spirituellen Lebens. So, Lala Babu chantete also in der letzten Phase seines Lebens den ganzen Tag über den Hare Krishna Maha Mantra, und am Abend pflegte er dann auszugehen seinem alten Brauch nach und Madhukari zu bitten. Ich bin ein Mönch auf der entsagten Lebensstufe, bitte gebt mir ein bisschen was zu essen, ich hab noch einen Körper. So, an einem Abend sagte ihm ein Priester, heute brauchst du nicht auf Madhukari zu gehen, denn abends komme ich mit einem großen Teller bei dir vorbei. Fertig. Doch an diesem Abend sollte ein unglaublicher Regen einsetzen, sodass der Pujari, der Priester, nicht den Tempel verlassen konnte, weil alles in eine einzige Schlammwüste verwandelt war und es gefährlich war auszugehen. So die ganze Nacht hindurch. Der Priester, oh no, jetzt hat er den ganzen Tag nichts gegessen, ist wahnsinnig hungrig und ich bringe ihm nicht das Prasadam, ich bringe ihm nichts zu essen, obwohl ich die Zusage gegeben habe. Schließlich um 12 Uhr oder 1 Uhr nachts ließ der Regen etwas nach und er ging hin, um sich den Teller zu holen, den er bereit gemacht hatte, um den Lala Babu zu geben. Aber er fand den Teller nicht. Ging also komisch, hat doch keiner etwa gestohlen. So ging er also los und hatte aufs neue einen Teller angerichtet und ging dann hin und klopfte bei Lala Babu in der Höhle an. Lala Babu sagte, wieso, warum bist du denn jetzt schon wieder da? Du warst doch gerade erst um 6 Uhr da. Wie viel soll ich denn noch essen? Ich bin hier ein Mönch, der den entsagten Lebenswandel mit Wasser hatte. Ich konnte nicht zu dir kommen. Doch! Nein, nein, es hat geregnet in Strömen. Jetzt mach keine Wortspiele rein. Du bist hungrig, ess was. Der Babu sagte, nein, hier ist der Teller, den du gebracht hast. Und der Priester schaute und sah den gleichen Teller, der bei ihm fehlte. In der Höhle sitzen mit noch Resten da, weil er nicht alles aufessen konnte. Wie sah denn der aus, fragte der Priester, der dir den Teller gebracht hat. Genauso wie du, nur hatte er eine seltsame Ausstrahlung und ich fühlte mich sehr glückselig. Krishna! Riefen sie dann. Krishna selber ist erschienen und hat dir die Teller gegeben. So, die sind einige so Vorfälle aus Lala Babus Leben. So, ich möchte jetzt zum Abschluss euch noch etwas Praktisches sagen. Lala Babu entsagte seinem bisherigen Leben, indem er einen kleinen Impuls bekam, aber erst dann, als er tatsächlich einen höheren Geschmack, eine direkte Erfahrung im Krishna-Bewusstsein hatte, war es ihm möglich, auch innerlich zu entsagen. Auch die Affen im Wald sehen äußerlich gesehen sehr entsagt aus. Sie haben nicht mal ein Oberhemd an. Ist diese Entsagung eine äußerliche Entsagung? Denn sie denken die ganze Zeit an die Mehrung ihrer sinnlichen Freude oder zu Deutsch gesagt Sexualität. Wer mal nach Vrindavan geht, sieht dort die Affen leben. Die leben äußerlich gesehen wie Sadhus. Wenig, was sie haben, und die eigenen. Und wenn man sie aber zuschaut, man merkt, ihr Bewusstsein ist also auf so einer niedrigen Ebene. Sie kommen immer und machen, wollen an Angst machen um einem dann die Bananen zu stehlen. Ich hatte einen Assistenten mit Gaur Gopal, der also in den Teichen immer die Äpfel, die wir mit hatten, gewaschen hatten und so weiter. Und regelmäßig wurde er von Affen überfallen. Das wiederholte sich, bis er schon das gar nicht, schon einfach sagte, okay. Und dann nahmen die ihm die also Äpfel weg oder irgendetwas. Und der lernte nicht, weil er sich, das konnte er sich mit seinen Berliner Erfahrungen einfach nicht vorstellen, dass man, wenn man friedlich an einem schönen Redlich der Äpfelwäsch plötzlich von den Monkeys überfallen wird, die einem da die, das Obst entwenden wollen. Äußerlich gesehen sind sie entsagt, aber innerlich keine Spur. Kann man auch äußerlich vielleicht ein paar Veränderungen in seinem Leben vor sich nehmen. Statt abends ins Kino zu gehen, geht man ins Wiesbadener Spirituelle Kulturzentrum. Oder statt dies oder das oder jenes an Ablenkung zu haben, kocht man sich ein schönes vegetarisches Festmahl und so weiter. Aber worauf es eigentlich ankommt, ist eine innere Loslösung von weltlichen Dingen, die sehr einfach wird und vor allen Dingen sehr natürlich in dem Augenblick, wo es einem gelingt, einen höheren oder spirituellen Geschmack zu machen. Und das war der Punkt auch in Lala Babus Leben. Ging dann ja, nachdem er den weltlichen Dasein gesagt hatte, sehr konsequent den spirituellen Weg. Nun, es gibt 5 verschiedene Möglichkeiten, die uns die vedischen Schriften anbieten. Und ich möchte sie euch kurz auflisten in der Hoffnung, dass es euch gelingen mag, diesen spirituellen Pfad mit großer Entschlossenheit aufzunehmen. Es ist eine Chance. Wir leben nicht allzu lange. Unser physisches Dasein ist ja jetzt in Relation zur Ewigkeit gesehen sehr kurz bemessen. Es ist wie ein Blitz in der Ewigkeit, oder um es in Norddeutsch auszudrücken, oh, das wäre ein bisschen zu hart, das will ich nicht benutzen, diese Formulierung. Gerade mich einholen können. Zu deftig, wollte ich sagen. Wäre das gehen. Es ist. Stellt euch vor, wir gehen in jeder Sekunde unserem Tode entgegen. Wir sind wie zur Hinrichtung abkommandiert. Wir haben jedoch Chancen, in dem kurzen Dasein, was wir haben, den spirituellen Pfad aufzunehmen und unsere ewige Beziehung zu Krishna zu gewinnen. Und dazu werden uns in den vedischen Schriften Vorgänge gegeben, machtvolle spirituelle Vorgänge, durch die das möglich ist. So, wir beide. Und ich hier so gucke. Ich möchte euch Beispiele geben dafür. Und die habe ich mir hier aufgeschrieben, sodass ich hier richtig hinkriege, für die beiden klein bisschen. Warte. Zunächst einmal, interessiert euch das Thema überhaupt? Wollt ihr den Pfad des spirituellen Lebens zu Ende gehen? Ja? Weiß nicht so? Mittel? Doch, ja. Here we go. Jetzt was für die Ernsthaften, für die es nicht wissen wollen. Zunächst einmal, der machtvollste spirituelle Weg, der uns empfohlen wird in den Schriften, ist Krishna Nama, das Chanten der heiligen Namen Krishnas. Krishna erklärt im Adi Puran, jeder, der damit beschäftigt ist, meinen heiligen Namen zu chanten, man muss verstehen, dass er mit mir immer Gemeinschaft hat. Und ich sage ganz offen, solch ein Devotee hat mich bereits in seinem Besitz. Wir kennen das ein bisschen im weltlichen Leben. Wenn wir den Namen eines Menschen sagen, der uns sehr lieb ist, sagen wir einmal Mechthilde. Dann stellt man einen Kontakt zu ihm her, oder Arnold. Hat man sofort eine Art Kontakt mit ihm. Aber weil in der materiellen Welt der Name und die Substanz eben so verschieden voneinander sind, ist dieser Kontakt nur ein imaginärer, einer, der in der Vorstellung entsteht. Arnold weiß meistens nicht, wenn man seinen Namen sagt, oder Mechthilde weiß davon auch nicht, direkt etwas Unmittelbares. In der spirituellen Welt oder im spirituellen Leben gibt es jedoch nicht diese Dualität, und wenn man deswegen Krishnas Namen chantet, hat man tatsächlich Gemeinschaft mit ihm und ist in dem Maße auch vor der falschen Gemeinschaft mit Maya bewahrt. Das zweite ist, dass man regelmäßig in den Schriften hört, das Srimad Bhagavatam ist besonders geeignet im Kali-Yoga. Das Srimad Bhagavatam wird als die gereifte Frucht am Baum des vedischen Wissens angesehen und ist voll mit Wohlgeschmack. Das Beispiel wird gegeben, wenn ihr an einem Baum eine Frucht habt, die von einem Papagei so angeritzt wird, dann entwickelt diese Frucht eine eigentümliche Süße. So ist es auch mit den transzendentalen Themen des Bhagavatams, die durch die Lippen von dem großen Weisen Shukadev gesprochen worden sind. Die sind nochmal angeritzt und aufgereichert mit Rasa, mit einem ganz bestimmten spirituellen Wohlgeschmack. Man muss das Bhagavatam jedoch hören von einer Person, die auch auf der Ebene ist. Ohne das Bhagavatam zu hören von Gottgeweihten, die auf der Ebene sind, die diese spirituellen Inhalte verwirklicht haben, ist es manchmal noch schwierig, einen Bezug dazu zu finden. Deswegen ist gleich der dritte Vorgang wichtig. Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Gottgeweihten. In dieser Gemeinschaft, die man aufsucht, zumindest ab und an mal, öffnet sich ein Tor. Satang Prasanga Mama Virya Samvidhu. Virya, eine besondere Kraft liegt diesen Diskussionen zu eigen, die man von Menschen hört, die auch tatsächlich den spirituellen Pfad redlich gehen. Das bringt uns gleich zu der Vermittlung von spirituellem Wissen. Spirituelles Wissen kann vermittelt werden von jemandem, der selber spirituelles Leben realisiert und praktiziert. Wenn ihr zum Beispiel zu euren Freunden spricht und in diesem spirituellen Wissen verankert seid, hat das eine große Wirkung. Ihr würdet plötzlich vielleicht jemanden sehen, jemanden treffen, und wenn ihr zu dem spricht, der gibt tatsächlich sein weltliches Leben auf. Das ist möglich, wenn man Krishna-Katha hört und von einer verwirklichten Seele oder selber verwirklicht ist und das spricht. Das hat also eine sehr interessante Wirkung. Das darf die Lust jetzt an. Das ist es wohl, oder? Im materiellen Leben ist die ganze Aufmerksamkeit auf Äußerlichkeit gelegt. Was ziehe ich heute an? Habe ich auch meine goldene Kette umgehängt? Welche Uhr? Und die Schuhe müssen wir jetzt auch mal auswechseln. Ich meine, ich glaube, ich schon mit seit 2 Jahren in den gleichen Turnschuhen herum. Wo ist denn die Freude hier in meinen Gehaktivitäten? Mensch, da muss man jetzt ein neues Schuhwerk her. Ständig, es gibt Leute, die ziehen sich jeden Tag was anderes an. Kennt ihr das? waschen dich, aber nicht wegen Reinigkeitsgründen, sondern hängen das dann in die Garderobe, um immer wieder auf neu zu erscheinen. Die schminken sich dann hier und dann da und dann unter der Nase und neben der Nase und auf der Nasenspitze und immer wieder was Neues auf der äußerlichen Ebene. Und lebt völlig am Selbst vorbei. Diese äußerlichen Dinge regelt der Devotee, der lebt er völlig einfach. Sollte er jedenfalls. Das lässt er laufen. Unsere Mädchen benutzen nicht mal Schminke. Und wir tun nicht mal Sport. Manche von uns, die alten Herren, die machen Yoga, also die durch Blüte und gefährdet werden, aber sonst. Eben die Wogi, der ist auf einer anderen, der ist im Selbstaktiv, im Inneren aktiv, auf einer anderen Ebene. Das war für mich sehr festhaltend. Da ein 64-jähriger Vaishnava, ein 94-jähriger Hare Krishna, ein alter Mann, der von Fälligkeit nicht, also ich habe glaube ich heute gesagt, er hatte irgendwas mit dem Rücken gepasst, das stand irgendwo, Hare Krishna geworden. Der kam dann so aus einem kleinen Raum hervor und sah seine Augen gar nicht, weil sie bedeckt waren zum Busch in den Augenbrauen. Und dann sah es dann Gäste da, 64, also so alt wie Methuselam sah der aus. Der war viel älter als. Nee, der war doch nicht 64, der war nicht 64, 41. Der war über 100 Jahre, haben sie gesagt. Keiner weiß genau, wie alt er ist. Weil er das auch vergessen hat, dass es ihm auch nicht wichtig ist. Irgendwann zählt man nicht mehr. Und er war so enthusiastisch. So, man sah, der war auf einer. Er kam gerade aus dem Bade und er hatte sich eigentlich so eine Vorlesung zurecht von den Rollen, aber als er auch sah, der gleich mit vollen Augen zu sprengen. Total klare Gedanken, in der kleinen Sünde gerade aus, vergaß völlig sich an. Moment, dem war das völlig gleichgültig. Der kam auch nicht auf die Idee, Yoga zu machen oder Klimmzüge für den Körper zu trainieren. Der lebte da einfach in seinem Körper und fühlte sich pudelwohl in der Erinnerung. Also auf einer völlig anderen Ebene. Aber wir haben zwar die völlig identifizierte Gefühle des Körpers, Kleidung und Aussehen, Erscheinen in der Öffentlichkeit, Anerkennung. Und wenn wir denn einen Lebensstil hören, der nach Regeln und Regulierung vergeht, dann wird es uns schwindelig und wir müssen mal kurz einen Urlaub machen. Das ist Panus, das ist die Malaya draußen. Ist es nicht so? So sind wir. Weil wir innerlich verkrüppelte Hilfsbedürftige sind. So. Aber da fängt ja gerade das spirituelle Leben an, durch diese intensive Auseinandersetzung. Damit kann man tatsächlich ein spirituellen Wohlgeschmack erlangen, wie das ist eine lange Basis. Hat ihr die Geschichte etwas gelesen, Stefan? Ja. Mir auch aufgefallen in der Geschichte. Man kann so viel Äußerliches tun in der spirituellen Welt. Sogar einen riesigen Tempel bauen. Aber wenn diese Dinge, die jetzt nach Freunde und Feinde, die Welt nach Freunden und Feinden einteilt, dann ist es kann man schon weiter auf den Lebensweg gehen. Aber das wusste ich total, aha, gut. Das heißt, er wusste dann meine Chance. Die Sache ist, wir haben großartige Möglichkeiten. Wir haben, das ist sehr erstaunlich. Wir leben in einer Zeit, die sehr gefallen ist, die aber unglaublich große Vorzüge auch gibt. Nämlich den Vorzug von Gott zu weisen, zu hören und außerdem, wir haben auch die Möglichkeit, die starke spirituelle Hilfe zu nehmen. Es ist so, dass im Zeitalter des Kali Yuga und im fortschreitenden Zeitalter die da sind, die Möglichkeit, Straßenrand liegen und so wenn Krishna sieht, dass wir hier in der Jugend sind, so armselig, das ist so, dass er in der Form zum Beispiel durch den Krieg alles vorhanden ist. Kann man dann sofort alles hören, was man sich sonst so mühsam nur erarbeitet in der langen Zeit. Das ist mir auch in der natürlich die Devotees in der Familie wissen eigentlich sehr, sehr viel. Die haben Zugang zu sehr viel Wissen. Wenn man das jetzt mal analog betrachtet, sagen wir auch immer wieder, Leute, ihr seid so gut informiert, sagen viele Leute. Diese Bücher sind ja da und werden gelesen und werden erläutert. Wir müssen halt, obwohl wir im Westen so gefallen sind, sind doch alle Möglichkeiten da. Was nicht eine Selbstverständlichkeit ist für Menschen, die sind. Schau dir das Brihad Bhagavatamrita an. Gopumar muss erstmal über verschiedene Planetensysteme gehen, bevor er letztendlich in die ewige spirituelle Welt zurückkommt. Also und das liegt daran, dass ihm das Wissen mangelt, was er braucht, um zurück zu Krishna zu gehen. Bei uns ist das alles da. Da ist ein Buch sogar darüber geschrieben, wie das geht. Ist eben, obwohl wir die Gefallensten sind, sind doch die größten Möglichkeiten da. Es ist jetzt nur so, hast du Hunger, Stefan, oder ist der Magen faul? Wenn der Magen faul ist, muss man Medizin nehmen. Gut, gerne. Ich möchte aber die hungrigen Bäuche, die jedoch jetzt zahlenmäßig in der Überzahl vertreten sind, beruhigen. Wir werden jetzt gleich erst. Ich nehme jetzt gerade den Punkt von hier. Wie heißt das? Was macht ihr als Berufstätigkeit? Umsetzen hier. Ja. Was sollst du tun? Nun, es gibt da zwei einfache Hinweise. Also für die, die es nicht gehört haben, Klaus sagt, es gibt berufliche und familiäre Verpflichtungen für die meisten von uns. Wie ist es möglich, das dann praktisch umzusetzen? Nun, der Umgang mit Materialisten kann einen, wenn man nicht vorsichtig ist, so viel beeinflussen, dass man eben auf die materielle Ebene wieder mehr kommt. Man kann jedoch im Umgang mit Materialisten, man braucht nicht im Umgang mit Materialisten auf diese Ebene zu kommen. Man kann sehr wohl ihnen Gemeinschaft geben, statt ihre Gemeinschaft zu nehmen. Also man kann einen Einfluss auf die Gespräche ausüben, statt auf ihre Ebene runterzugeben, erhebt man die Gespräche auf eine spirituelle oder dem spirituellen nahestehende Ebene oder hat eben nicht mehr solche weltlichen Gespräche. Es kommt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es gilt zu berücksichtigen. Und dann muss man sich spirituell fit halten. Man muss enthusiastisch bleiben, man darf nicht beeinflusst bleiben, man muss sich selber treu bleiben. Und das ist möglich durch spirituelle Nahrung, die man sich gibt. Der Körper wird stark durch Getreide und Ghee und was immer man da isst. Die Seele wird stark, indem man regelmäßig chantet und neue Informationen von Krishna aufnimmt. Und wenn du das tust, wirst du sehen, dass du nicht auf die materielle Ebene runterkommst, selbst wenn du in der materiellen Welt bist. Es gibt jetzt zwei Leute, die gehen den gleichen Tätigkeiten nach. Zwei Gärtner. Der eine denkt, money, 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 Trudhilde, Trudhilde, heute Abend, heute Nacht und so weiter und führt den Rechen über das Gartenbeet, und der andere Gärtner führt auch den Rechen über das Gartenbeet, aber er denkt, Krishna, Krishna, ich schaffe hier eine Möglichkeit, dass ich ungestört den Körper erhalten kann und das Richtung gegenüber der Familie hat. Aber damit du dich an Krishna erinnerst, musst du ganz schön starke Eindrücke von Krishna-Bewusstsein in deinem Bewusstsein geschaffen haben. Man kann sich nur an das erinnern, was einem als Eindruck im Geiste ist. Nicht? Woran, fragt euch mal, woran denkt ihr am meisten am Tag? Und dann, wenn ihr das beantwortet habt, werdet ihr sehen, das sind die Dinge, die euch tief beeindrucken, die während des Tages. Ich muss jetzt zum Beispiel noch sagen, nach 22 Jahren Krishna-Bewusstsein habe ich kommen sehr oft Erinnerungen an spirituelle Tätigkeiten, weil mich das tief beeindruckt hat. In der Jugend haben mich die Rolling Stones sehr tief beeindruckt. Ich habe sie getroffen und mit ihnen gesündigt und so weiter und so fort. Also gesündigt, also weltlichen Tätigkeiten nachgegangen und viel Musik gehört, und manchmal denke ich einfach, manchmal kommt noch eine Melodie auf. Das ist einfach ein Eindruck, der da drin ist im Geist. Das ist nicht Unnatürliches, das sind einfach tiefe Eindrücke, die wiederkommen. I just get more satisfaction, cause I chant. Also, das sind einfach Eindrücke, die sind da. Das ist einfach eine biologische oder eine psychologische Angelegenheit. Deswegen muss man einfach neue Eindrücke schaffen, Krishna-bewusste Eindrücke. Und dann denkst du automatisch an Krishna. Dann gehst du da, Lalila, Krishna, Krishna, mit deinem Rechen über das Gartenbeet und bist da völlig im Krishna-Tanz beschäftigt. Dafür gibt es ja den Tempel. So, jetzt wollen wir aber einen Eindruck in der Magengegend verschaffen. Sonst wird es einfach zu spät. Ist es tatsächlich 10 nach 9 oder ist das nur meine indische 10 nach 10, ja. Ja, meinte ich auch. Also 10 nach 10. Oh, wie konnte das sein? Ich bin so reingekommen wahrscheinlich. Es tut mir leid, dass ich manchmal... Das ist so in Indien, da vergehen überhaupt Zeiteinheiten, nicht? Da klappt ja nie was on time. Ich bin hier also noch ganz authentisch. Es fing schon an, als wir nach Indien flogen mit Air India. Da fiel dann plötzlich plumps so ein Teil aus der Maschine heraus, gerade als wir starten wollen. Dann haben wir noch eine Nacht im Sheraton Hotel verbracht in Frankfurt, das erste Mal in meinem Leben. Ich so ein Noble gescheratont habe. Und dann ja nochmal im Touch Hotel in Delhi mussten wir, das ging alles auf Kosten von Air India, die mussten uns einbringen. Und als wir zurückflogen, auch 4 Stunden Verspätung, bevor die Maschine losflog, gehört wohl dazu. Man verabredet sich so um 10 Uhr und mit, wenn um 12 Uhr die ersten kommen, ist es schon gut. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann komme ich immer um 1 Uhr. Ich komme, ich habe 3 Stunden Verspätung. Das ist einfach anders. Wir treffen uns abends bei untergehender Sonne unter dem 3. Kadamba-Baum beim Kusum Sarova, okay? So ist ungefähr sehr flexible time. Gut, wir wollen hier aber aufhören. Wenn ich eins vermitteln wollte, dann ist es das. Werdet ernsthaft, habe ich gesagt. Paramatmaji und Hubert Tolz, wollen wir Prasadam essen? Gut. So.